Vis-à-vis.
Hallo, Frau Ginohecht.
Hallo.
Grüße Sie. Warum wollen Nationen Marken sein?
Na, ob sie das wirklich sein wollen, würde ich mal offen lassen. Sie sind es tatsächlich längst geworden. Das ist eine lange Entwicklung seit dem Ersten Weltkrieg. Die Nation als Marke zu verstehen, bedeutet im Grunde genommen den Versuch, das Image des Nationalstaates nicht nur einfach zu haben, so wie wir alle ein Image haben, sondern es auch zu kontrollieren. Und Markenbildung hat also ganz viel mit Kontrolle zu tun, also dem Wunsch, dem Zuschauer oder dem Zuhörer oder dem Reisenden oder dem Investoren oder den Touristen ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Profilierung des Staates, des Landes, der Nation zu übermitteln, was man sich vorher ein wenig zurechtgelegt hat.
In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass das mit dem Nation Branding so richtig losging, eigentlich dann zu Zeiten des Kalten Krieges, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum ging es dann los und wie?
Also der Kalte Krieg ist so eine Beschleunigungsphase. Man merkt es eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat viel zu tun mit dem Aufstieg der Werbung, insbesondere in Europa und Nordamerika. Es hat aber auch viel zu tun mit Kriegspropaganda, wo Staaten und staatliche Regierungen zum ersten Mal lernen, Bevölkerungen zu beeinflussen und zu mobilisieren. Aber Sie haben ganz recht. Der Kalte Krieg legt dem nochmal eine zuzügliche Geschwindigkeit her, einfach weil das Thema, wer bin ich und wozu gehöre ich, im Kalten Krieg für fast jedes Land auf der Erde enorm wichtig wird. Es wird wichtig für die Supermächte, weil sie sich profilieren wollen als entweder kommunistische Hegemonialmacht oder als kapitalistische Macht. Es wird wichtig für die sogenannten Vasallenstaaten, also die Anhängerstaaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, die sich zuordnen möchten, aber auch gleichzeitig konstatieren möchten, dass sie auch ein bisschen anders und eigen und auch interessant sind. Und es wird vor allen Dingen wichtig für ein Heer, ein Meer von postkolonialen Staaten, die ja völlig neu auf der Landkarte erscheinen, die gesehen werden wollen aus allen möglichen Gründen, vor allen Dingen natürlich wirtschaftlichen Gründen, aber auch politischen Gründen, die aber vorher gar kein Profil hatten, was international bekannt war.
Weltweit stehen Demokratien unter Druck. Autokratien sind auf dem Vormarsch. Wie unterscheidet sich bei diesen Formen das Nation Branding?
Ja, also liberale und illiberale Staaten, also demokratische und undemokratische Staaten, unterscheiden sich vor allen Dingen insofern voneinander, als dass das Produkt ein ganz unterschiedliches. Und darum geht es ja bei der Markenwerbung. Es geht um den Staat als Produkt. Und ihre Möglichkeiten sind auch ganz unterschiedlich. Und da ergibt sich die ganz kuriose Konstellation, dass liberale Staaten in der Regel das bessere Produkt haben, aber weniger freie Hand haben in den Möglichkeiten der Vermarktung oder des Marketings. Das liegt ganz einfach darin, dass sie in einem liberalen Staat den parlamentarischen Prozess, dem Rechnungshof, den Bürgerinnen und Bürgern, Wahlen unterzogen sind, vielleicht auch wechselnden Regierungen. Das haben sie in einem autoritären Staat in der Regel erstmal nicht. Da mag es interne Querelen geben, von denen niemand etwas hört, aber normalerweise haben sie da eine Führung, die ziemlich allein verantworten kann, was sie entscheidet und wie sie sich im Ausland und auch im Inland übrigens darstellen will. Und was das bedeutet im Klartext, dass sie sozusagen in liberalen Staaten haben sie ein Produkt, was aber nicht so gut vermarktet wird, während sie in autoritären Staaten ein Produkt haben, was eigentlich nicht so attraktiv ist, aber dann attraktiv gemacht wird, häufig mit Anleihen aus liberalen Staaten und fast oft unbegrenzten Marketingmöglichkeiten, wenn das Staatssäckel tief genug ist. Es ist natürlich ein Unterschied zu machen, im Mittleren Osten zum Beispiel, zwischen ölexportierenden Ländern und solchen, die sehr viel weniger Wohlstand aufweisen.
Das heißt, illiberale Staaten, wie Sie sie ja auch genannt haben, sind auch erfolgreicher bei der Markenbildung? Ist das zu erkennen?
Also die sozusagen Einfluss zu messen ist im Moment noch wahnsinnig schwer. Wie misst man den Einfluss einer Werbekampagne oder eines Slogans oder eines Jingles? Aber was wir sehen, ist, dass es eine Reihe von autoritären Staaten, gerade im Mittleren Osten, derzeit und das schon seit 10, 15 Jahren sehr gut gelingt, Interessengruppen auch aus liberalen Gesellschaften anzuziehen, die früher sich nicht dafür interessiert haben. Also zum Beispiel Influencer oder Gutverdienende, die keine Einkommenssteuer zahlen möchten. Oder ganz besonders Senioren, insbesondere Rentner, die aus der Altersarmut liberaler Staaten fliehen und sagen, ich möchte gerne in der Sonne wohnen, aber Portugal ist mir zu teuer. Und stattdessen eben lieber dann nach Abu Dhabi oder Dubai oder andere Staaten gehen.
Sie hören RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis, heute mit Jessica Gino-Hecht. Sie sind Professorin am John F. Kennedy Institut, das haben wir eingangs erwähnt. Und dann müssen wir natürlich auch über die USA sprechen. Politik und Gesellschaft dort haben sich in den letzten 9 bis 10 Jahren unglaublich verändert. Kann man das auch beim Nation Branding erkennen?
Das kann man wirklich gut beim Nation Branding erkennen, auf eine ganz kuriose Art und Weise. Die USA, Sie haben es vorhin ja schon angedeutet, haben im Kalten Krieg bis in die 90er Jahre hinein viel Geld investiert, um sich im Ausland positiv darzustellen. Damit hatte natürlich diese Auseinandersetzung mit der Sowjetunion eine große Rolle. Und in den 90er Jahren auch noch das Bewusstsein, dass man diese neuen Staaten, die jetzt in Europa entstanden, irgendwie auch für Liberalismus interessieren musste und an den Westen binden vielleicht wollte. Nach dem oder eigentlich schon vor dem 11. September sind diese Bemühungen eingestellt worden. Das hatte politische Hintergründe, die jetzt erstmal keine Rolle spielen. Und die Langzeiteffekte dessen sehen wir im Grunde genommen jetzt schon, glaube ich, in einem deutlich anwachsenden Anti-Amerikanismus, auch seit dem 11. September. Aber auch in einem ganz neuen Selbstverständnis, was wir in beiden Administrationen von Donald Trump vor allen Dingen sehr deutlich ablesen können. Hier findet Nation Branding statt, aber es ist überhaupt nicht mehr nach außen gerichtet, sondern es geht nur noch um MAGA nach innen. Es geht eigentlich nur noch um die eigene Bevölkerung. Donald Trump selber ist es, glaube ich, ziemlich egal, wie er im Ausland dasteht. Das, was er darstellt, das, was er mit Hilfe von Trump Store oder dem neuen Buch von Eric Trump darzustellen versucht, ist im Wesentlichen seiner eigenen Bevölkerung gegenüber zu legitimieren, dass er diesen Führungsanspruch, den sie von ihm scheinbar erwartet, nicht nur erfüllt, sondern auch langfristig erfüllen kann. Das heißt, es ist nur noch innengerichtetes Nation Branding.
Und Sie haben das Buch gerade schon erwähnt. Sein ältester Sohn ist es, glaube ich, ne? Eric hat das gerade erst veröffentlicht, vor wenigen Tagen. Das Buch trägt den Titel Under Siege, My Family's Fight to Save Our Nation. Auf Deutsch, im Belagerungszustand oder unter Belagerung, der Kampf meiner Familie, unsere Nation zu retten. Also die Nation haben wir schon im Titel dieses Buches. Und wie funktioniert dann das Branding? Sie haben es ein bisschen angerissen schon, aber vielleicht doch noch 2, 3 weitere Gedanken dazu.
Was wir hier sehen, und auch hier sei wieder deutlich unterstrichen, es geht um einen Vermarktungsversuch nach innen, einen Legitimationsanspruch, der sich vor allen an die eigene Bevölkerung richtet. Was wir hier sehen, ist eine Verquickung im Grunde genommen von Amt, dem Amt des Präsidenten mit dem Verständnis der Nation und der nationalen Regierung. Die werden sozusagen alle in eine Form gegossen, miteinander verquickt und daraus eine ganz seltsame Mischung von Identifikation hergestellt, die den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln sollen, dass wenn es der Führung gut geht, dann geht es ihnen auch gut. Und wenn es der Führung schlecht geht, dann ist das auch ihr Los sozusagen. Das ist im Grunde genommen eine ganz vormoderne oder fast archaische Form der Herrschaft, die wir nur noch aus der, ja, ich würde sagen, sozusagen aus der frühen Neuzeit im Grunde genommen kennen, dieser starken Personifizierung der Führung und dann gleichzeitig der Antragung dieses Bildes an die gesamte Bevölkerung. Und wir kennen sie natürlich auch aus autokratischen Staaten, nicht? Den Personenkult, den wir zum Beispiel aus der stalinistischen Sowjetunion kennen oder aus Nordkorea.
Und dann schreiben Sie auch noch über liberale Demokratien, zum Beispiel in Europa, aber auch über die EU als Ganzes, die derzeit nicht so gut darin sind, ihre Werte, ihre Vorteile als Marke zu preisen. Wie könnte so ein Ansatz aussehen?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch da bin ich in der Regel sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass die Antwort nicht von einer einzelnen Person, auch nicht von mir, gegeben werden kann. Das ist zunächst mal ein Bewusstseinsmachungsprozess oder Werdungsprozess, in dem wir uns darüber klar machen müssen, dass wir gemeinsam einmal darüber nachdenken, wer wir eigentlich sind und sein wollen und wohin wir eigentlich möchten. Das ist ein mühseliger Prozess, denn wir sehen es ja allein schon in Deutschland, wie viele unterschiedliche Ansätze es da gibt. Aber am Ende steht dahinter eine Vision von Unternehmertum, Zivilgesellschaft und der Politik, ein Diskurs darüber, welches Bild die EU am Ende wirklich abgeben will, natürlich unter Einbeziehung aller Länder. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die EU sehr viel deutlicher darüber nachdenkt, sozusagen, welche Strategien eigentlich in der Vergangenheit funktioniert haben. Die Europäische Union und ihre Vorläufer haben seit 1947 oder 49 ganz viel ausprobiert und manche Sachen haben auch richtig gut funktioniert. Auf den frühen Weltausstellungen zum Beispiel war die EU ganz vorrangig anhand riesiger Pavillons vertreten. Heute haben sie da so eine Art Reihenhauswohnung, die kaum auffällt mit mäßigem Andrang, die in keinster Weise mehr sozusagen dem Anspruch entspricht, was die Europäische Union eigentlich mal wollte. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich Inhalte. Die EU hat auch insbesondere seit 2016 viele verschiedene Kampagnen entwickelt. Online, offline, Cartoons, Filme, Interviews, Generationendiskussionen. Also wir haben schon einen Pool von Dingen, die mal funktioniert haben. Bevor wir uns jetzt schon wieder was Neues ausdenken, könnte man mal zurückgehen, hier spricht natürlich die Historikerin, und sich angucken, was hat erfahrungsgemäß denn bereits gut funktioniert? Was hat uns denn eine gute Presse beschert? Und ich glaube, da hat die EU tatsächlich auch noch ein ähnliches Problem wie die USA in diesem Moment, in dem wir gerade sprechen. Sie guckt nur nach innen. Ihre Zielgruppen scheinen immer nur innen zu sitzen. Sie hat nach außen her aber ein sehr viel besseres Image, als sie das im Inneren wahrhaben will. Und man könnte mal schauen, warum das eigentlich so ist.
Vielen lieben Dank, Frau Ginohrecht.
Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.